Auch wir durften jetzt Gäste bekommen aus der Ukraine. Irena, Veronika und Domenika sind bei uns. Und in Hebräer 13 steht doch in Vers 1, wenn man jemand aufnimmt, dann könnte es sein, dass man Engel aufnimmt. Ich beobachte euch genau. Ich weiß noch nicht, wer ihr seid. Und da sind wir auch schon beim Thema. Darum geht es heute in der Predigt. Wer bist du und wo ist dein Platz? Und ich habe eine Bitte an deine Ohren, mit welcher Art du diese Predigt hörst. Hör sie mal bitte mit den Ohren, wer dein Vater für dich ist und was er für dich tut. Und nicht, was du alles tun musst, damit er dein Vater ist oder dass du ihm gefällst. Bitte richtig rum hören heute. Der Titel ist, lass dich nicht irritieren, das hat einen Hintergrund, Bronze, Silber oder Goldabzeichen. Wer hat das Goldabzeichen? Mein erster Punkt ist, wer bist du? Und jetzt möchte ich dich bitten, mal selber nachzudenken. Ich sagte das nicht. Was ist deine Antwort in deinem Kopf? Wer bist du? Ich war eine Woche auf der Schwimmfahrt mit Klassen 3. Da lernen die schwimmen. Und da das so intensiv ist, machen die ein Abzeichen nach dem anderen weg. Und zwei große Fragen gibt es in dieser Woche. Und die erste Frage ist, welches Abzeichen hast du? Und die andere Frage, Habuk, wann kriegen wir unsere Abzeichen? Im Erwachsenenbereich heißt es, was kannst du eigentlich vorweisen? Was zeichnet dich eigentlich aus? Was sind deine Qualifikationen? Zeig mir deinen lückenlosen Lebenslauf. Zeig mir deine Statussymbole. Seltsames Wort, ne? Statussymbol. Vorsichtshalber ein kurzer Einschub. Ich habe nicht gesagt, dass die Dinger schlecht sind. Unsere besonderen Dinge, die wir erreichen. Es wird nur schlecht, wenn wir uns davon einen Wert geben lassen, der nicht angemessen ist. In Liedkontext gesagt, wenn das auf den Thron gesetzt wird. Aber das entscheiden wir. Wir lassen uns von diesen, in Anführungszeichen, Abzeichen das geben, was wir entscheiden. Schwierig mit den Dingern, ne? Die fallen irgendwann mal ab. Plötzlich bist du nichts mehr oder wenig. Und hier ist das Abzeichen, das Jesus bekommen hat in Markus Kapitel 1. Und ganz ehrlich, er hat es gebraucht. Und ganz ehrlich, wenn er es gebraucht hat, dann wir umso mehr. Markus Kapitel 1, Vers 10 bis 13. Markus Kapitel 1, Vers 10 bis 13. Und alsbald, und jetzt passt auf, der Himmel tut sich auf. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat. Und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und es geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Eins hat er gebraucht, das wahre Abzeichen. Und das hat er bekommen. Das ist dieses, mein Sohn hier unten auf der Erde. Eins musst du wissen, ich gebe dir ein echtes Abzeichen, das bleibt. Für immer und ewig. Du bist es, mein lieber Sohn. Du gefällst mir, so wie du bist. Und wenn du die Bibel durchliest, auf jeder zweiten Seite ist es für dich genauso. Irgendwie springt es dir entgegen. Weißt du was? Du bist meine geliebte Tochter. Du gefällst mir. Da brauchst du nichts mehr dazu tun. Kein Aber, nein, du gefällst mir. Und du bist mein lieber Sohn hier unten. Du gefällst mir. Du bist es einfach. Wer bist du? Das ist dein Abzeichen. Aber Jesus hat es gebraucht. Warum? Kaum Abzeichen bekommen, in die Wüste. Und jetzt, was macht Satan? Hey, du hast doch Hunger. Wie wär's? Steine zu Brot machen. Qualifikation bitte. Zeig mal, ob du es wirklich bist. Und Jesus sagt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich muss das dir nicht zeigen. Kannst du wegstecken. Und ich sage dir kurz, was mein Vater in der Schrift darüber sagt. Wer bist du? Gib den Dingern nicht so viel Wert, was immer sie bei dir sind. Die Badehose wird zu klein und dann ist das Ding nichts mehr tauglich. Ja, aber er macht ja weiter. Na, steig doch mal auf den Turm. Es steht doch geschrieben, spring runter. Engel tragen dich doch. Auf geht's. Jesus sagt, hab ich gar nicht nötig. Ich weiß, wer ich bin. Ich habe mein Abzeichen schon lange bekommen und das ist nichts dagegen. Kannst wieder gehen, kannst wieder stecken lassen. Bringt mich überhaupt nicht in Versuchung. Mein Wert hängt doch davon nicht ab. Hab ihn gerade bekommen und du hast ihn auch bekommen. Und du, wie geht's dir? Musst du für diese Aussage, die Gott dir als ein Abzeichen gibt, musst du dafür was tun? Bist du versucht, da noch was zu tun, damit Gott wirklich sagt, oh ja, jetzt aber, Oliver, jetzt bist du wirklich mein geliebter Sohn. Jetzt gefällst du mir wirklich. Da, siehst du, hält nicht. Und lass dir bitte dieses Abzeichen nicht nehmen. Nicht von Satan, nicht von irgendjemand anderem auf dieser Welt. Du weißt, wer du bist. Lass dir es nicht nehmen. Natürlich will man es dir nehmen. Ich sehe das in der Schule. Gewinnt die eine Mannschaft, kommt die andere Klasse eins und sagt, hahaha, bist du schlecht. Was passiert? Sie kommen mit Tränchen auf mich zu. Herr Buck, der hat gesagt, wir sind schlecht. Ich sage, du bist nicht schlecht, du bist super. Ja. So leicht ist, dieses Abzeichen manchmal zu nehmen. Lass dir es nicht nehmen. Der Himmel hat sich aufgetan, auch für dich. Und das Kreuz, das kann nicht lauter rufen, als es ruft zu dir. Er sagt, ja, du bist es. Ich meine dich persönlich. Du bist geliebt als Sohn und Tochter ohne Wenn und ohne Aber. Zweifel nicht daran. Zweifel ist in der Bedeutung ein, ich entzweie mich, ich lasse mich entzweien. Ich sage mir immer wieder in den letzten Wochen, ich lasse mich nicht entzweien. von meinem Vater. Es ist so, wie er es gesagt hat. Ich lass mich nicht entzweien. Ich zweifle nicht. Wisst ihr, am Kreuz, wir wollen alle diesen Satz hören irgendwann mal, heute noch. Stell dir vor, heute ist dein letzter Tag und Jesus kommt und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das sagt er zu dem einen Verbrecher. Heute, du bist es, komm mit. Du hast es verstanden. Ich habe echt ein paar knackige Minderwertigkeitsgefühle. Es dreht sich immer um denselben Komplex. Es geht immer um das Thema Kompetenz, nenne ich es mal, oder Intelligenz. Das hat natürlich eine Geschichte. Eine dramatische Schulgeschichte und weitere Niederlagen. Ja, jetzt bin ich Lehrer, ne? Glaub ja nicht, dass ich meinen Kindern sage, sie sollen Hausaufgaben machen. Ich habe sie selber nicht gemacht. Aber immer wenn mir etwas rausrutscht oder ich sag etwas, was später sich vor mir oder vor anderen als naiv oder nicht durchdacht entpuppt, das greift nach mir. Ich denke mir, wie unkompetent, wie wenig intelligent war das. Übrigens, ein ganz Wunderpunkt ist immer nach einer Predigt. Da gehe ich nach Hause und denke, au, das kannst du so nicht sagen. Und warum habe ich es nicht gesagt? Und so weiter. Also, wem schenken wir Glauben? Diesen Worten, diesem echten Abzeichen? Reicht uns das? Lass dir es bitte nicht nehmen. Wenn du das nicht glaubst, dass Gott zu dir spricht, du bist es, ohne Wenn und Aber, geliebte Schwester, geliebter Sohn, geliebte Schwester da hinten links, geliebter Sohn da hinten rechts. Wenn du das nicht glaubst, dann wird es dir genommen, immer wieder. Und ich kann es nicht anders ausdrücken, es hat vernichtende Folgen. Und ich habe das Wort bewusst gewählt. Es hat vernichtende Folgen, wenn wir uns solche Dinger wieder dran knallen und denken, sie sind's, eher als das, was ich gerade eben noch von meinem Vater im Himmel gehört habe, wie sich der Himmel sogar noch aufgetan hat am Kreuz. Deshalb mein zweiter Punkt, wo ist dein Platz? Ihr könnt schon mal aufschlagen in 1. Korinther Kapitel 12. Und nun zu dem Vernichtenden. Das Vernichtende, wenn du das nicht wirklich glaubst, wer du bist, dann vergleichst du dich. Das ist vernichtend. Das ist wie, wir kennen 1. Korinther 12, der Vergleich, guck dich an, dein Körper. Das ist das Gleiche, wie wenn der rechte Arm sagt, linker Arm, du solltest eigentlich alles genauso gut können wie ich. Und wenn er besser ist, dann überhebt er sich. Und wenn er schlechter ist, ist er selbstmitleidig. Es ist immer schlecht, sich zu vergleichen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir können uns doch gar nicht vergleichen. Das ist doch gar nicht erlaubt, sage ich einfach mal. Du bist doch einzigartig. Wie willst du das eigentlich machen, dich zu vergleichen? Du kannst doch nicht sagen, ich vergleiche mich jetzt mit, ja, mit wem willst du dich denn vergleichen? Es gibt doch keinen Gleichen. Dann lass es doch. Vergleicht euch nicht. Das geht nicht. Ich fühle mich so, wenn ich das mache, dann greife ich in Gottes Ordnung ein und will sie ein bisschen verändern. Anstatt einfach zu sagen, ich habe meinen Platz, ich bin ein Glied, ich weiß, wer ich bin und Dankeschön. Einzigartig. Wenn ich das in den Andachten meinen Schülern Klasse 1, 2, 3, 4 sage, sage ich, du bist einzigartig, der Einzige auf der Welt, der genau so ist. Dann gehen ihre Glubschäugchen, übersetzt es mal, dann gehen die auf und staunen, dann denken sie nach. Wir können uns nicht vergleichen. Wir tun es, aber wir können es nicht. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Sehr schön. Ein guter Mix. Unterschiedlich, dass es nicht unterschiedlich geht, aber mit einem Geist getränkt. Da haben wir alle denselben und dasselbe Maß. Freu dich drüber. Keiner hat mehr als du. Keiner hat mehr als du. Freu dich drüber. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat. Du hast einen Platz. Liebe ukrainische Geschwister und sonstige Gäste aus anderen Ländern, die ihr hierher kommt, du hast einen Platz hier. 100%. Gleichwertig, vollwertig, mit allem Drum und Dran. Das ist wie, du kommst hier rein und Gott, setz dich, das ist dein Platz. Setz dich bitte, wie wenn Gott der Platzeinweiser oder Anweiser ist. Und du kommst rein und Gott nimmt dich und sagt, guck mal, das ist dein Platz. Und du sagst, danke, der ist perfekt für mich. Vielen Dank. Ja, das ist dein Platz. Vers 22. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Vorsicht, dass wir das nicht mit den anderen machen, ne? Dass wir zu Marion gehen und sagen, du hast Gold, du hast Silber und du hast Bronze und du hast nix. Du bist schwach. Nee. Wir haben nicht das Recht, irgendwelche Werte zu teilen. Der hat schon seinen Wert. Dein Bruder ist schon wertvoll, deine Schwester auch. Der Himmel hat sich aufgetan für deinen Bruder und deine Schwester. Und es wurde zu ihm gesagt, du bist es geliebt und du gefällst mir. Jetzt lesen wir noch die Verse 23 bis 25. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir, schöner Ausdruck, mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen es nicht, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Das klingt für mich nach einer Familie. Willkommen an deinem Platz. Dein Platz ist unvergleichbar und du auch. Erkennt ihr den guten Christen aus Lukas Kapitel 15? Der ältere Sohn aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn? Der ältere war ja wirklich ein guter Christ. Ich nenne es mal ein bisschen provozierend. Wisst ihr, der immer da ist, immer dabei ist, immer dient, immer was für seinen Vater macht. Also wirklich, ich nenne ihn mal den guten Christen und dann den schlechten, der einfach das Erbe nimmt und was macht er mit diesem kostbaren Teil? Verprassen, weg damit. Ganz kurz nochmal zurück zu dem Gleichnis, ganz den Anfang. Übrigens, beide bekommen das Erbe. Beide kriegen es. Er teilt es unter sie aus. Interessant, wie unterschiedlich man mit dem Erbe leben kann. Der eine, weg, haut auf den Putz, verliert alles, wird gedemütigt, kommt gedemütigt zurück und findet die Aussage für ihn, geliebt, gefällt's mir, ich umarm dich, wir feiern. Der andere, immer da, der gute Christ, ich nenne ihn mal provokativ so, immer dabei, So viel tut er für seinen Vater. Und? Was bringt's ihm? Anscheinend keine Beziehung oder keine wirkliche Beziehung zum Vater. Am Ende findet der verlorene Sohn seinen Platz und der ältere Sohn nicht, würde ich mal sagen. Der ältere Sohn ist für mich das perfekte Beispiel für ein, wir nennen das in unserem Jargon so, für ein religiöses Leben, was negativ gemeint ist. Das ist so ein religiöses Leben. Ein paar Aussagen habe ich mir überlegt über den älteren Sohn aus diesem Gleichnis. Erste Aussage, er kann sich nicht mitfreuen. Traurig, oder? Zweite Aussage über ihn. Ich bin so treu, immer dabei, diene so viel, mit dem Ergebnis keine Nähe zum Vater. Nächste Aussage. Er stellt Religion und religiöse Taten über die Beziehung. Der kommt gar nicht an bei ihm. Der verlorene Sohn schon. Da seine Taten, seine Abzeichen sollen ihm immer wieder sagen, ich bin richtig, ich bin Christ. Guck mal, ich bin richtig, ich bin Christ. Nächste Aussage über ihn. Er ist so konzentriert darauf, für seinen Vater etwas zu tun. Oder darauf, was er tun muss. Anstatt darauf konzentriert zu sein, was höre ich denn? Wer bin ich denn? Wer darf ich denn sein? Wer ist denn mein Vater überhaupt? Und dabei denkt er immer nur, ich Abzeichen sammeln, nächstes Abzeichen, immer weiter. Dieser verflixte Acker, oder? Immer auf dem Feld gewesen. Mit dem Ergebnis kann ich mal mitfeiern, wenn es was zu feiern gibt. Nächste Aussage, er ist so nah und doch so fern. Letzte Aussage, viel Wissen über Freude hat er, über Freiheit, über Frieden. Aber er muss ja so viel tun. Deshalb ist das alles gar nicht zu sehen in seinem Leben. Also für mich ist das ein sehr wackeliges System, das ist auf Sand gebaut. Jetzt mal ganz kurz an uns, liebe Geschwister in der Gemeinde. Beantworte mal kurz in deinem Kopf die Frage, was ist ein Jünger Jesu? Klingen die Antworten nach Acker? Ein Jünger Jesu ist jemand, der regelmäßig betet. Jemand, der regelmäßig in der Bibel liest. Jemand, der die Gemeindeversammlungen nicht verlässt. Jemand? Oder geht der Himmel auf und du hörst es? Vielleicht geht der Himmel auf und du hörst, ja, du bist mein lieber Sohn, meine liebe Schwester. Du gefällst mir, aber trotzdem regelmäßig und noch regelmäßiger. Wenn wir verstanden haben, was er für uns getan hat, verändert sich das, was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun. Wenn wir den Himmel offen sehen und hören, wer wir sind, das verändert unser Tun so dermaßen. Also lass die Gnade deine Lehrerin sein. Ganz kurz, was ist eigentlich mein Platz, also Olivers Platz? Ich schlage mal auf Jesaja Kapitel 58 und dann kommen wir schon zum Ende. Ich war 15 Jahre alt, ich war mit meiner damaligen Gemeinde auf einem Wochenende, wo es viel darum ging, die Bibel tiefer zu verstehen, und der Abschluss bildet dieses besondere Abendmahl. Und dann ging dieses Körbchen rum, in dem Körbchen waren Bibelverse, Kärtchen. Und ich weiß noch, ich war schon gespannt, welcher Vers wird meiner sein? Und das Körbchen ging rum, ich habe den Vers gezogen und Jesaja 58, Vers 12 habe ich gezogen und da steht: Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man darin wohnen könne. Das Kärtchen habe ich genommen, war total begeistert. Ich dachte, das ist für mich. Und hab's natürlich, wir haben uns die Kärtchen gezeigt, meinem Kumpel gezeigt. Schau mal, dein Kärtchen, mein Kärtchen. Und er macht so einen Witz, nicht böse gemeint, einfach nur einen kleinen Witz. So, ja, ja, du, ne? Und mein Vater stand einen Meter weiter. Und mein Vater hat rübergeguckt zu mir, hat gesagt, nein, Oliver, das ist für dich so gemeint. Und er hatte recht. Mein ganzes Leben ist geprägt von irgendwo, wenn Not ist, wenn eine Lücke ist, einspringen. Wir nennen uns auch manchmal so Aquila und Priscilla. Immer gucken, wen kann man und wo ist was. Umgezogen oft deswegen, um dort zu helfen und hier zu helfen. So würde ich meinen Platz für mich ganz persönlich ausdrücken. Lass uns jetzt zum Abschluss ein paar Worte genießen zum Abendmahl. Lass sie uns essen, diese Worte. Lass uns dabei zur Ruhe kommen. Und vielleicht geht ja der Himmel dabei auf, wenn du jetzt gleich zur Ruhe kommst. Ich möchte aus der Genfer Übersetzung Galater Kapitel 3 lesen. Entschuldigung, Kapitel 4. Die Verse 3 bis 7. Du kannst auch die Augen schließen. Die sind auf alle Fälle an dich persönlich gerichtet. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Ich war mal richtiger Erbe, übrigens. Mein Vater starb an einem Unfall und ich bekam ein Erbe. Zwei Gedanken hatte ich. Ich möchte es in seinem Sinne einsetzen. Und das ist hart verdientes Geld von meinem Vater. Das hat er mit seinem Leben verdient. Also Respekt vor dem Erbe. Wer bist du? Vergiss es nicht. Übrigens, meine nette ukrainische Familie hat mir ein Geschenk gemacht. Und wisst ihr, wie die mich sehen, wer ich bin? Haben sie gemeint, das bist du. Gnom, haben sie gesagt. Gnom. Süß, ne? Finde ich auch eine tolle Identität, oder? Wer bist du? Du weißt, wer du bist. Du darfst es wissen und du hast einen tollen Platz. Lass uns beten und in die Zeit vom Abendmahl eintauchen. Mit Dank kommen wir vor dich wieder mal. Für jeden hier hast du den Himmel geöffnet auf irgendeine persönliche Art und Weise. Danke für deinen Weg ans Kreuz und wie laut du schreist, dass wir schon das sind, was du von uns wolltest. Geliebt, geborgen, zu Hause dürfen wir sein. Danke dafür. Im Namen von deinem Sohn bete ich. Amen.